in dieser Kundgebung im Berliner Sportpalast wird das zweite Kriegswinterhilfswerk eröffnet werden. Zuerst gibt Parteigenosse Reichsminister Dr. Goebbels den Rechenschaftsbericht. Parteigenosse Dr. Goebbels hat das Wort.
Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, der Krieg, der dem deutschen Volke aufgezwungen worden ist, stellt die Nation vor neue und schwere Aufgaben. Diese können nur durch den geschlossenen Einsatz von Front und Heimat gelöst werden. Front und Heimat bilden bei dieser gigantischen Auseinandersetzung eine einzige große und feste Gemeinschaft. Sie wetteifern beide in dem Bestreben, die Schwierigkeiten und Sorgen dieses Krieges gerecht zu verteilen.
Jeden Tag aufzuerlegen, was er tragen kann, aber auch tragen muss.
Das beredeste Zeugnis nun der opferfreudigen Gesinnung der deutschen Heimat, mit der sie der Front den Beweis erbringen wollte, wie sie treu sie zu ihr steht, ist das vergangene erste Kriegs Winterhilfswerk des deutschen Volkes und das Hilfswerk für das Deutsche Rote Kreuz gewesen. Als wir im September des vergangenen Jahres die Frage entscheiden mussten, ob das Winterhilfswerk auch im Kriege durchgeführt werden sollte, riet man uns vielfach, es angesichts der besonderen Schwierigkeiten, die der Krieg für unser Volk mit sich bringe, für die Dauer des Krieges ausfallen zu lassen. Man führte eine Reihe von Gründen an, dahingehend, dass unser Volk ohnehin so viele Lasten zu tragen haben würde, dass die Durchführung eines Winterhilfswerkes denkbar unpsychologisch und unpopulär sei. Wir haben, als wir trotzdem, und zwar in vergrößertem Umfang, ein Winterhilfswerk auch im Kriege durchführten, unser Volk besser gekannt als seine Kritiker. Wir waren der Überzeugung, dass das Volk gerade im Kriege bereit und willens sei, österreichischen Gaue und der Gau Sudetenland. Das Gesamtaufkommen der Opfersonntage des Kriegswinterhilfswerkes genügt, um 163 Millionen Eintopfportionen zu 50 Pfennigen auszugeben. Wenn man das gesamte Resultat der großen Kriegshilfswerke zusammenrechnet, so kommt man zu dem Ergebnis, dass das deutsche Volk an jedem Wochenende freiwillig für soziale Zwecke rund 25 Millionen Reichsmark ausgegeben hat. Das ist genau so viel wie das tägliche Defizit, das England in seinem Kriegshaushalt aufzuweisen hat. Aber eben die gleiche Summe von 25 Millionen Reichsmark fressen in England ganze 9 plutokratische Lords den Bewohnern der berüchtigten Slums für ihre Elendsquartiere an Jahresmiete ab. In England wurden in den letzten Wochen 2 Millionen Reichsmark ausgegeben, um die Kinder der Plutokraten, ihre kostbaren Rennpferde und Hunde nach Kanada in Sicherheit zu bringen. In Deutschland dagegen wurden 15 Millionen Reichsmark durch die nationalsozialistische Volkswohlfahrt für die Einrichtung von Kriegskindergärten und zur Betreuung von Kindern aller Kreise bereitgestellt. Wenn die ehrenamtlichen NSV- und WAW-Helfer statt ehrenamtlicher Tätigkeit für ihre Mitarbeit von täglich etwa 3 Stunden nur eine Reichsmark Entschädigung erhielten, wären 365 Millionen Reichsmark im Jahr erforderlich. Das heißt, so viel wie das Gesamtaufkommen des ersten nationalsozialistischen Winterhilfswerkes überhaupt. Seit 1933 wären also in 7 Jahren 2,5 Milliarden allein als Mitarbeiterentschädigung entfallen, wenn diese Mitarbeit nicht freiwillig geleistet würde. Das ist sozusagen die zusätzliche Spende für das Winterhilfswerk, die die Millionenschar seiner Helfer, abgesehen von ihren eigenen Geldopfern, noch zusteuert. Das Spendenaufkommen bei 5 Haussammlungen und 2 Straßensammlungen des Kriegshilfswerkes für das Deutsche Rote Kreuz betrug insgesamt 221,5 Millionen Reichsmark. Durch die nationalsozialistische Volkswohlfahrt errichtet worden sind und durchgeführt werden. Aus den Mitteln des Winterhilfswerkes wurden zum Beispiel zur Verfügung gestellt für das Hilfswerk Mutter und Kind im Jahre 1935-36 7 Millionen, im Jahre 1939-40 dagegen 343 Millionen. Insgesamt von 1935 bis 1940 660 Millionen Reichsmark zur Fürsorge für Mutter und Kind. Nur mit diesen Mitteln war es möglich, großzügige Einrichtungen von Hilfsstellen für Mutter und Kind, von Kindergärten und Kindertagesstätten durchzuführen. Zu welchen praktischen, segensreichen Ergebnissen diese Tätigkeit führt, mag man daraus ersehen, dass die Säuglingsfürsorge und Betreuung der Mütter halfen, die Säuglingssterblichkeit im alten Reichsgebiet von 7,7% im Jahre 1933 auf 6% im Jahre 1939 herabzudrücken. Das bedeutet, in Zahlen zum Ausdruck gebracht, dass von 1934 bis 1939 durch diese freiwilligen Spenden des deutschen Volkes rund 235.000 Säuglinge in Deutschland dem Leben erhalten worden sind. Das heißt also, allein das Winterhilfswerk hat der Nation eine 250.000 Kinder geschenkt, die sonst vermutlich gestorben wären. Von 1933 bis 1939 fanden in NSV-Heimen rund 400.000 Mütter mit rund 29.000 Säuglingen Müttererholung. Ende 1939 waren über 25.000 besoldete und fast 3.000 ehrenamtliche weibliche Fachkräfte im Hilfswerk Mutter und Kind tätig, darunter rund 1.600 Volkspflegerinnen, rund 500 Jugendleiterinnen und rund 7.600 Kindergärtnerinnen. Von 1933 bis 1939 wurden allein über 2 Millionen Kinder durch die NSV zur Erholung aufs Land geschickt. Von 1934 bis 1939 kamen über 800.000 kurbedürftige Kinder in NSV-Heime. Man vergleiche nun damit den englischen Sozialismus, der auch dazu beiträgt, Lord Halifax und seinen gesinnungslosen Genossen, wie es der englische Außenminister kürzlich erklärte, das Leben lebenswert zu machen. Der englische Schriftsteller Robert Sinclair schreibt in seinem Buch Der Großstadtmensch noch im Jahre 1937, dass 1/3 der Bevölkerung der Grafschaft London dazu bestimmt sei, in Armenhäusern zu sterben. Das ist das reiche England. Die englische Hauptstadt London hat sich den Ehrentitel der unsozialsten Stadt der Kulturwelt redlich verdient. Sie ist eine Brutstätte für chronische Krankheiten, die auf Schwindsucht zurückzuführenden Todesfälle unter jungen Londoner Frauen haben sie im Laufe von 20 Jahren um ein Viertel erhöht. 5 von 6 Londoner Kindern sind nicht richtig ernährt. Ein Sechstel der 50.000 Londoner Kinder, die jährlich die Schulen verlassen, benötigen ärztliche Behandlung. Ein Viertel bis ein Drittel der lange fehlenden Londoner Schulkinder können wegen Rheumatismus nicht zur Schule kommen. 17.000 Schulkinder der inneren Grafschaft Londons sind Opfer dieser Krankheit. Jedes sechste Londoner Kind ist unterernährt. Der Hunger der Armen und der darauf basierende märchenhafte Reichtum einer kleinen Ausbeuterschicht, das ist es, was Lord Halifax das Leben lebenswert macht. Und wofür er und seine Gesinnungsgenossen zuerst die Völker Europas und dann ihr eigenes Volk in den Krieg hineingeführt haben und noch hineinführen. Kann man nun angesichts dieses wahrhaft imponierenden Ergebnisses des Kriegswinterhilfswerkes und des Hilfswerkes für das Deutsche Rote Kreuz nicht getrost den Mut haben, zu einem neuen Kriegswinterhilfswerk aufzurufen? Als wir das letzte Mal von dieser Stelle aus auf Befehl des Führers die Gründung des Hilfswerkes für das Deutsche Rote Kreuz proklamierten, wurde das von den anwesenden Berliner Volksgenossen mit lautem Beifall beklatscht und bejubelt. Einige der damals hier anwesenden ausländischen Pressevertreter haben darauf in ihren Zeitungen geschrieben, dass sie dieses deutsche Volk nicht mehr verstehen könnten. Sie meinten, was ist das für ein Volk? Man verlangt von ihm Opfer über Opfer und es klatscht Beifall dazu. Das versteht eben nur der, der unser Volk kennt. Es will Anteil nehmen an dieser geschichtlichen Zeit. Es will mit dabei sein. Will nicht abseits stehen, wenn die großen Schicksalsfragen der Nation entschieden werden. Und nun naht wieder ein Winter, wieder wird er erhöhte Anforderungen an uns alle stellen und sie sollen und müssen auch alle erfüllt werden. Wiederum will deshalb der Führer selbst heute zum zweiten Kriegswinterhilfswerk aufrufen. Wer wollte sich diesem Ruf versagen? Was gilt in dieser Zeit noch Geldbesitz, wo wir um unsere nationale Existenz kämpfen? Verlören wir in diesem Krieg unsere Freiheit, uns könnte auch kein Geld mehr retten. Schauen wir nach Frankreich hinüber. Es hatte in seinen Tresors Goldmilliarden über Goldmilliarden aufgehäuft. Aber es verlor darüber seine soziale Gemeinschaft, die ihm in seinen kritischen Stunden die Kraft hätte geben können, sein nationales Leben wirksam zu verteidigen. Was nützen ihm nun seine Goldmilliarden? Sie sind toter Besitz geworden, sie können nicht mehr fruchtbar gemacht werden und werfen keine Zinsen mehr ab. Nicht im Geldbesitz liegt das Glück eines Volkes. Die soziale Volksgemeinschaft ist das höchste Glück. Erringen wir durch sie den Sieg, und wie könnte das anders sein? So wird unser Volk seine Zukunft in Freiheit sich selbst gestalten können. Denn dann erst, wenn wir die nötigen Hilfsmittel besitzen, wenn wir nicht mehr gezwungen sind, wie bisher von der Hand in den Mund zu leben, dann erst sind wir in der Lage, der Welt am deutschen Volk zu zeigen, was wahrer Sozialismus ist. Gedanke basiert auf der sozialen Gerechtigkeit. Die Gemeinschaft aber macht uns stark und unbesiegbar. Mit dieser Waffe haben wir unsere Gegner niedergeschlagen und werden wir auch den letzten Gegner noch zu Fall bringen. Gleichmacher gewesen. Vor seiner Härte fallen die Schranken, die die Menschen im Alltagsleben trennen. Da finden sich in den großen Stunden des nationalen Schicksals die Herzen zu den Herzen. Wir Deutschen alle haben in diesem Krieg das Bedürfnis, mehr, viel mehr für unser Volk zu tun als sonst. Wie manch einer, der in der Not seiner Arbeitslosigkeit in den vergangenen 7 Jahren durch das Winterhilfswerk Hilfe fand, ist vielleicht in den vergangenen 12 Monaten für sein Vaterland gefallen und hat unser kleines Geldopfer mit dem höchsten Opfer, mit dem seines Lebens, vergolten. Deshalb wollen wir opfern, und zwar opfern, so viel wir nur können. Der höchste Lohn dieses Opfers ist die soziale Gemeinschaft unseres Volkes. Und zwar eine, die sich in diesem Kriege so herrlich bewährt hat, uns weiter bewähren wird und die uns unüberwindlich macht, wenn wir sie rein und unverfälscht erhalten. Das ist der Inhalt der Lehre, die der Führer uns gab. Ist nun jemand im großen deutschen 90-Millionen-Volk da, der sich seinem Ruf für das jetzt beginnende 2. Kriegswinterhilfswerk entziehen wollte? 8 Jahre hat nun der Führer die Nation geführt. Welch einen Weg haben wir seitdem als Volk vom 30. Januar 1933 bis zum heutigen Tage durchschritten? Gewiss, wir mussten alle auch Opfer bringen. Aber ist jemand da, der behaupten wollte, dass sich die Opfer nicht gelohnt hätten? Und ist jemand da, der statt in dieser Zeit der Opfer, aber auch der Erfolge und der stolzesten Gegenwart lieber in einer satteren und bequemeren Zeit hätte leben wollen? Nein, die ganze Nation dankt dem Führer, dass er uns diese Zeit brachte und dass wir in ihr leben und an ihr mitwirken dürfen. Und so wollen wir uns auch heute wieder voreinander und vor unserem Führer geloben, dass wir entschlossen sind, ihm zu helfen, diese Zeit zu gestalten. Er soll rufen, und das Volk ist da. Unsere Soldaten kämpfen für das Reich und seine Zukunft. Wir aber wollen für sie und ihre Heimat geben, mit vollen Händen geben, damit die Gemeinschaft unseres Volkes fester geschmiedet und eiserner gehärtet werde, auf dass dieses Volk lebe, auf dass Deutschland groß und stark werde und der stolzeste Sieg unseren Kampf kröne. Das geloben wir und das wollen wir halten.
Hitler, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!
Als die britische und französische Plutokratie vor einem Jahr dem Reich den Krieg erklärten, wandte sich der damalige englische Ministerpräsident Chamberlain in einer Ansprache an das deutsche Volk und sagte, er hoffe noch den Tag zu erleben, an dem Sie, mein Führer, und Ihr Reich vernichtet seien. Nun ist seit diesem 3. September sehr vieles vernichtet worden. Aber nichts ist weniger vernichtet worden als Ihr Reich. Wenn die englische Propaganda sich zum Ziel gesetzt hatte, das deutsche Volk von Ihnen, mein Führer, zu trennen, so hat das deutsche Volk auf diesen Versuch eine Antwort gegeben, die gänzlich unmissverständlich ist. Und zwar wurde diese Antwort gegeben von der Front und von der Heimat. Die Front hat diese Antwort in das Buch unserer Geschichte eingetragen. Und die Heimat hat nichts versäumt, sich der Front würdig zu erweisen. Ich habe eben dem deutschen Volke Kenntnis gegeben von den Leistungen der Heimat auf sozialem Gebiet. Leistungen, die in einem Kriegsjahr über 1 Milliarde Reichsmark betragen. Das Doppelte, was das deutsche Volk in 4 Kriegsjahren des Weltkrieges geopfert hat. Sie mögen daraus ersehen, mein Führer, wie die Heimat hinter Ihnen und Ihrem Werke steht. Und wenn Sie heute wiederum zu uns Berlinern gekommen sind, um von dieser Stelle aus über dem Rundfunk zum ganzen deutschen Volk zu sprechen, so erfüllen Sie damit unser Herzen mit tiefer Dankbarkeit und mit Freude. Mein Führer, können davon überzeugt sein, dass Ihr Ruf an die Nation heute einen noch stärkeren Widerhall finden wird als in den vergangenen Jahren. Und nun bitte ich Sie, mein Führer, zum deutschen Volke zu sprechen.
Endete das erste Kriegsjahr. Das zweite begann und mit ihm das neue Kriegswinterhilfswerk. Die Erfolge dieses ersten Jahres, meine Volksgenossen, sind einmalige. Sie sind so einmalig, dass sie nicht nur die Gegner diesen Ablauf der Geschichte nicht vorgestellt hatten, sondern auch viele im deutschen Volk konnten kaum die Großartigkeit der Vorgänge und die Schnelligkeit der Ereignisse begreifen. Wir können zum Vergleich das erste Kriegsjahr des Weltkriegs gar nicht heranziehen. Denn in diesem ersten Kriegsjahr sind dort überall, trotz größter Tapferkeit, trotz unerhört größerer Opfer, nur Teilergebnisse erzielt worden. Nicht eine endgültig vollzogene Lösung. Wir brauchen dieses Mal nur das gewaltige Dreieck anzusehen, das heute von der deutschen Wehrmacht beschützt wird. Im Osten der Bug, im Norden das Nordkap, Kirkenes und Narvik und im Süden die Grenze Spaniens. Eine Anzahl von Widersachern sind beseitigt. Nur einer glücklichen geografischen Situation, einer außerordentlichen Schnelligkeit im Ausrücken hat es England zu verdanken, dass ihm das gleiche Schicksal noch nicht zuteil wurde. Denn es ist nicht so, wie einige britische Politiker dies darstellen, dass etwa die britische Armee wie ein wildes Pferd am Zügel reißt, vor brennender Begier endlich losgelassen zu werden gegen den deutschen Feind. Sie waren uns doch so nahe und konnten ohne weiteres ihre Kampfgier damals befriedigen. Sie selber haben sich uns entfernt. Und es blieb ihnen vorbehalten, diese mehrmaligen Entfernungen als große Siege hinzustellen. Es sind entscheidende Erfolge erzielt worden in diesem Jahr. Und das große Gebiet, das von deutschen Truppen zurzeit beherrscht wird, hat sich erweitert durch unseren Verbündeten. Italien, das seinerseits nun ebenfalls im Ostafrika die Offensive ergriffen hat und auch dort seine Position verstärkte und England zurückschlug. Natürlich stehen dem auch englische Erfolge gegenüber. Es sind das Erfolge, die der normale, gesunde Menschenverstand nur nicht begreift und nicht erkennt. Sie haben auch in sich keinen besonderen Zusammenhang. Wir erleben es immer wieder, dass seit diesem Jahr die englische Propaganda von einer Höhe in die andere Tiefe fällt, um allerdings wenige Tage später in einer noch größeren Höhe zu schweben. Ich habe das einmal gelesen, da hieß es zum Beispiel: Jetzt fallen die Würfel des Krieges. Wenn es den Deutschen nicht gelingt, nach Paris zu kommen, und das wird ihnen nicht gelingen. Sie den Deutschen überlegen sind, und das wird der Deutsche in kurzer Zeit erfahren. Dann war längere Zeit Ruhe. Diese Ruhe war natürlich auch ein ungeheurer, dauernder Erfolg der britischen Wehrmacht und ein ebenso konstanter Misserfolg Deutschlands. Was hat in diesen Monaten nicht England gearbeitet und was haben wir nicht alles verschlafen? Was haben die englischen Politiker nicht alles in dieser Zeit gesehen und richtig erkannt und vor allem immer den richtigen Zeitpunkt erfasst? Und was haben wir demgegenüber nicht alles verpasst? Bis das Norwegen kam, als die Operation begann, da freute sich die englische Kriegsberichterstattung über den ungeheuren Fehler, den wir nun gemacht hatten. Endlich haben die Deutschen jetzt einen Fehler gemacht. Und das werden sie jetzt büßen, so schrieb man. Und man freue sich in England, dass man jetzt die Gelegenheit bekommt, sie mit den Deutschen messen zu können. Dabei sind wir im Westen seit Monaten bloß einige hundert Meter auseinander gewesen. Sie hätten sich in jeder Stunde mit uns messen können. Sie taten so, als ob sie uns überhaupt nicht hätten sehen können im Westen. Und nun zum ersten Mal in Norwegen, da gab ihnen das gütige Schicksal nun die Gelegenheit, dank unserer und besonders meiner Dummheit, endlich sich mit uns kriegerisch auseinandersetzen zu können. Die Auseinandersetzung, die kam dann auch. Und es ist schon wirklich eine Ironie des Schicksals, dass vielleicht der für die Engländer damals schlimmste Schlag ihrer eigenen Propaganda zu verdanken war. Als wir nämlich die Norweger schon längst über Hammer und Lillehammer hinaus geschlagen hatten, da marschierte eine britische Brigade wieder fromm und ahnungslos des gleichen Weges gegen Hammer. Sie hatte nach rückwärts keinerlei Verbindung. Denn das hatten unsere Stucker unterdessen und unsere Kampfbomber alles abgeschlagen. Und so hörte sie nur auf den britischen Rundfunk. Und im britischen Rundfunk, da vernahm der britische Brigadekommandeur, dass wir noch weit, weit natürlich vor Lillehammer seien, beziehungsweise von ihm aus gesehen hinter Lillehammer, und dass wir eine schwere Niederlage bekommen hätten. Und so marschierte der biedere britische Brigadekommandeur an der Spitze seiner Brigade nach Lillehammer ein, legte sich dort zur Ruhe, zur Seite seine Kiste mit all den Dokumenten, wo drauf stand, streng geheim, nicht dem Feind in die Hand fallen lassen. Mit bestimmten Prophezeiungen über die Dauer dieses Krieges befasst. Man sagte, der Krieg dauert 3 Jahre. Britannien richtet sich auf 3 Jahre ein. Das musste man auch schon tun, denn für die Leute da, die ja doch alle schwerreiche Besitzer von Aktien, Kriegsfabrikationsaktienpaketen sind, diese Leute sind klug genug, sie wissen selbstverständlich, dass sich diese Neuanschaffungen in einem halben oder in einem Jahr gar nicht verzinsen können. Das muss also schon einige Zeit dauern. Aber ich war damals auch gleich so vorsichtig und habe dem Reichsmarschall damals gleich gesagt, Göring, bereiten wir alles vor auf 5 Jahre. Nicht, weil ich glaube, dass er 5 Jahre dauert, aber was auch kommen mag, England wird niederbrechen. So. Natürlich klug und vorsichtig und gewissenhaft alles immer vorbereiten. Das werden Sie verstehen. Und wenn man in England sehr neugierig ist heute und sagt, ja, warum kommt er denn nicht? Beruhigt euch, er kommt. Neugierig sein. Diese Welt wird frei werden. Es muss mit dem Unfug einmal für immer aufgeräumt werden, dass es einer Nation möglich sein kann, ganz nach Belieben einen ganzen Kontinent zu blockieren. Es muss unmöglich gemacht werden in der Zukunft, dass es einen Piratenstaat von Zeit zu Zeit immer wieder, je nach Wunsch und Laune einfallen kann, 450 Millionen Menschen hier mehr oder weniger der Armut oder dem Elend auszuliefern. Wir haben es satt, uns für alle Zukunft, besonders als Deutsche, von England vorschreiben zu lassen, ob wir vielleicht dieses oder jenes tun dürfen oder nicht. Ja, am Ende sogar, ob der Deutsche einen Kaffee trinken darf oder nicht. Wenn es England nicht gefällt, dann wird eben die Kaffeeeinfuhr gesperrt. Das interessiert mich persönlich gar nicht. Ich trinke keinen. Aber es ärgert mich, dass andere nicht trinken können. Und überhaupt... finde ich es unerträglich, dass hier eine 85-Millionen-Nation von einem anderen Volk jederzeit an Leib und Leben gestraft werden kann, wenn es irgendeinem Plutokraten in London passt. Ich habe dem englischen Volk so oft die Hand der Verständigung hingehalten. Sie wissen es ja selbst, es war das mein außenpolitisches Ziel. Ich habe es neulich noch zum allerletzten Mal gemacht. Ich ziehe es jetzt auch vor, zu kämpfen, bis das eine ganz klare Entscheidung herbeigeführt ist. Und die klare Entscheidung kann nur die sein, dass dieses Regime erbärmlicher und niederträchtiger Kriegshetzer beseitigt wird und dass ein Zustand hergestellt wird, in dem es unmöglich ist, dass eine Nation in Zukunft noch ganz Europa zu tyrannisieren vermag. Hier wird Deutschland und hier wird auch Italien, wir werden beide Staaten Sorge tragen, dass sich das in der Geschichte ein zweites Mal nicht mehr wiederholt. Und hier werden England auch alle seine Verbündeten nicht helfen. Weder der Kaiser Haile Selassie, noch Herr Benes, noch irgendein anderer. Auch der König Haakon nicht und auch nicht die Königin Wilhelmina und auch nicht der französische General de Gaulle. Alle diese Verbündeten werden gar nichts helfen. Und was sie sonst auch noch planen mögen, was sie sonst auch noch vielleicht in der tiefsten Falte ihres Herzens in Aussicht genommen haben. Wir sind auf der Hut, sind zu allem bereit, zu allem entschlossen und gewillt jederzeit zu handeln. Und vor allem, man erschreckt uns durch gar nichts. Wir deutsche Nationalsozialisten sind durch die härteste Schule gegangen, die überhaupt menschlich denkbar ist. Erst waren wir Soldaten des großen Krieges. Und dann waren wir die Kämpfer der deutschen Wiedererhebung. Und was wir in diesen Jahren erdulden mussten, das hat uns gehärtet. Man kann uns daher auch durch nichts einschüchtern. Man kann uns durch gar nichts überraschen. Als man in England vor einem Jahr in den Krieg eintrat, da sagte man, wir haben einen Verbündeten. Man war neugierig, wer es wohl sei. Sie sagte, es ist ein General, dieser Verbündete. Er heißt General Revolution. Sie haben eine Ahnung vom neuen nationalsozialistischen deutschen Volksstaat. Warteten Sie in London auf die Tätigkeit dieses Generals Revolution. Am 6. September tat ich nichts, am 7. September tat ich nichts, am 8. September, nach Ihren Äußerungen, sollte binnen einer Woche dieser General sich erheben, General der Revolution. Und er ist nicht aufgefunden worden. Dann sagte man, wir haben einen jetzt aber wirkungsvolleren General. Es ist nicht der General Hunger. Wir haben von vornherein damit gerechnet, dass die großen Menschenfreunde, so wie im Weltkrieg, versuchen würden, die Frauen und die Kinder auszuhungern und haben uns auch darauf vorbereitet. Auch dieser General war nur eine Fehlspekulation, eine Erscheinung, ein Irrlicht im Gehirn des Mr. Churchill. Jetzt ist man zum dritten General als Verbündeten gekommen. Es ist der General Winter. Der war schon einmal gewesen. Er hat damals versagt. Er wird oder würde auch dieses Mal genauso versagen. Überhaupt, die Engländer sollten, wenn sie schon wirklich so obskure Generale nehmen, da sollten sie nicht vergessen, ihren bedeutendsten General vielleicht zum britischen Reichsgeneralfeldmarschall erheben, nämlich den General Blöch. Das ist der einzige. Das ist der einzige solide Verbündeter, der es verdienen würde, dass sie ihm tatsächlich die höchste Beförderung zuteil werden lassen. Und schlägt man nun mit diesem General, da können sie überzeugt sein, nicht mehr. Damit kann man das dumme britische Volk vielleicht dumm machen. Aber das deutsche Volk hat tatsächlich England kennengelernt. Diese Schwätzereien des Mr. Churchill und des Mr. Eden, dem alten Chamberlain zu reden, das verbindet eine Sozietät. Diese Schwätzereien lassen das deutsche Volk ganz kalt, bewegen es höchstens zum Lachen. Es gibt in unserer hochdeutschen Sprache kein passendes Wort für so eine Erscheinung wie Döf Kupper. Da muss man schon zur Mundart greifen. Und hier, glaube ich, ist nur im Bayerischen ein Wort geprägt worden, das so einen Mann charakterisiert, nämlich Krampfenne. Die Herren können sich beruhigen. Mit diesen Mitteln werden sie den Krieg nicht gewinnen. Und die anderen Mittel, die sind Gott sei Dank in unserer Hand und werden in unserer Hand bleiben. Und wenn die Stunde geschlagen hat, dann werden wir an die Stelle des Generals Hunger oder Revolution oder Winter oder Blöch, werden wir wieder den General der Tat setzen, das heißt die Handlung. Und dann werden wir sehen. Wer sich hier am meisten bewährt. Den Dank des deutschen Volkes nun an seine Soldaten habe ich bereits im Reichstag ausgesprochen. In diesen Tagen bewegt uns alle der Dank an unsere Luftwaffe, an unsere tapferen Helden, die Tag für Tag nach England einfliegen und dort das beantworten, was der geniale Mr. Churchill erst erfunden hat. Ich möchte heute aber nun den Dank vor allem an die Heimat richten für dieses zurückliegende Jahr. Den Dank an das ganze deutsche Volk. Und zwar, ich möchte dem deutschen Volk für seine gesamte Haltung danken, die es in diesem Jahr zeigte, in oft nicht leichten Situationen. Denn vielleicht ist das vielen gar nicht bewusst, was es hieß, in wenigen Wochen, im vergangenen Jahr, über 700.000 Menschen zu evakuieren. Und das ging alles reibungslos. Allerdings, es war auch alles bei uns vorbereitet, zum Unterschied von den anderen. Aber was die Menschen im Einzelnen und hier auf sich nahmen, war oft sehr schwer. Und sie haben es bewunderungswürdig ertragen. Wir sind glücklich, dass sie nun wieder in ihre Heimat zurückkehren konnten. Wir müssen aber auch all denen danken, die in dieser Heimat selbst die wichtigsten Schutzmaßnahmen durchführen, für sie verantwortlich sind. Luftschutz und besonders für die gewaltigen Organisationen des Roten Kreuzes, die in Ärzten, im ganzen Sanitätspersonal und besonders aber auch in den Schwestern Ungeheures leisten. Wir wollen aber vor allem jetzt Gedenken der deutschen Frau, jene Millionenschar deutscher Frauen, deutscher Mütter und auch deutscher Mädchen, die den Mann jetzt ersetzen müssen und die in Stadt und Land arbeiten und die dafür sorgen, dass uns das tägliche Brot auf der einen Seite wieder wird und auf der anderen Seite der Soldat die notwendigen Waffen und die Munition bekommt. An ihrer Seite stehen alle die Millionen deutscher Arbeiter, die in Munitionsfabriken, hochbetagt oft oder noch ganz jung, sich einsetzen, dass die kämpfende Front nicht an dem Feld, an dem sie einst im Jahr 1918 letzten Endes zusammenbrach. Es ist etwas Wunderbares, unser Volk im Krieg zu sehen, in seiner ganzen Disziplin. Wir erleben das gerade jetzt, in der Zeit, da Herr Churchill seine Erfindung der Nachtluftangriffe uns vorführt. Er tut es nicht deshalb, weil diese Luftgriffe besonders wirkungsvoll sind, sondern weil seine Luftwaffe beim Tag nicht über deutsches Land kann. Während die deutschen Flieger und die deutschen Flugzeuge Tag für Tag über englischem Boden sind, kommt ein Engländer bei Tageslicht überhaupt nicht über die Nordsee herüber. So kommen sie in der Nacht und werfen nun diese Wissen wahllos und planlos auf zivile, bürgerliche Wohnviertel, Bomben auf Bauerngehöfte und Dörfer, wo sie irgendein Licht erblicken, wird eine Bombe darauf geworfen. Ich habe 3 Monate lang das nicht beantworten lassen. In der Meinung, sie würden diesen Unfug einstellen. Herr Churchill sah darin ein Zeichen unserer Schwäche. Sie werden es verstehen, dass wir jetzt nun Nacht für Nacht die Antwort geben. Und verstehen Nacht für oder 4.000 Kilogramm Bomben wirft, dann werfen wir jetzt in einer Nacht 150, 180, 230, 300, 400. Wenn Sie erklären, Sie werden bei uns Städte im großen Ausmaß angreifen, wir werden Ihre Städte ausradieren. Wir werden diesen Nachtpiraten das Handwerk legen zur Nahrungsverhelfe. Es wird die Stunde kommen, da einer von uns beiden bricht, und das wird nicht das nationalsozialistische Deutschland sein. Ich habe schon einmal einen solchen Kampf in meinem Leben durchgeführt. Es ist von letzter Konsequenz und es ist der Gegner gebrochen, der heute noch in England auf einer letzten Insel in Europa sitzt. Gerade angesichts dieses Kampfes aber ist es erst recht notwendig zu begreifen, wie wichtig die Ausgestaltung und Formung unserer deutschen Volksgemeinschaft ist. Wir hätten das alles nicht leisten können, wenn da vorne verloren auf sich selbst allein gestellt ein deutscher Soldat stünde, ohne Verbindung zu ihm gleichgestimmten Seelen der Heimat. Was den deutschen Soldaten vorne stark macht, ist das Bewusstsein und das Wissen, dass hinter ihm fiebernd in eiserner Geschlossenheit
aber fanatischem Willen ein ganzes Volk steht. Ein Volk erfüllt von einer hohen Zielsetzung. Und diese Zielsetzung geht weit darüber hinaus, etwa nur diesen Krieg zu gewinnen. Nein, wir wollen einen neuen Staat aufbauen. Deshalb werden wir auch heute von den anderen so gehasst. Wir haben es oft ausgesprochen. Sie sagten ja, ihre sozialen Experimente sind sehr gefährlich. Wenn das um sich greift, und wenn das auch unsere Arbeiter sehen, das ist sehr bedenklich. Das kostet Milliarden und bringt nichts ein. Es legt sich das weder um in einen Gewinn der Wirtschaft, in keine Dividende. Was soll das also? Wir haben an solchen Entwicklungen kein Interesse. Wir begrüßen alles, was dem materiellen Fortschritt der Menschheit dient, soweit dieser materielle Fortschritt sich wieder wirtschaftlich in Gewinn verwandelt. Aber soziale Experimente, das, was die da alles machen, das kann doch nur dazu führen, dass die Begehrlichkeit der Massen geweckt wird und endlich dazu führen, dass wir von unserem Postament herunter müssen. Das können Sie von uns nicht erwarten. Man sah in uns das böseste Beispiel. Jede Einrichtung, die wir machten, sie wurde nicht etwa von den anderen übernommen. Nein, sondern sie wurde abgelehnt, deshalb, weil wir sie durchführten. Sie sahen darin schon wieder eine Konzession auf dem Weg einer sozialen Gesetzgebung und damit einer sozialen Entwicklung, die in diesen Staaten verhasst ist. Es sind eben Plutokratien, in denen ein ganz kleiner Klüngel von Kapitalisten diese Massen beherrscht. Und natürlich in engster Verbindung mit dem internationalen Juden und mit den Freimaurern. Wir kennen ja diese Freunde von uns her, unsere alte liebe Koalition. Das System Deutschland, das sie auch personell sich zum Teil dort hinüber gerettet hat. Sie hassen uns wegen dieser unserer sozialen Einstellung. Und alles, was wir aus ihr heraus planen und durchführen, erscheint ihnen gefährlich. Und sie sind der Überzeugung, dass man diese Entwicklung beseitigen muss. Und ich bin der Überzeugung, dass diese Entwicklung die Welt, die Zukunft gehört. Ich bin der Überzeugung, dass Staaten, die sich dieser Entwicklung nicht anschließen, früher oder später zerbrechen. Wir sehen sehr viele Staaten in dieser Welt mit ungelösten sozialen Fragen. Die werden, wenn sie keine Lösung der Vernunft finden, früher oder später zu einer Lösung des Wahnsinns gelangen. Das hat der Nationalsozialismus im deutschen Volk verhindert. Und Sie kennen nun unsere Zielsetzung und Sie wissen, dass wir beharrlich und konsequent dieses Ziel verfechten und auch erreichen werden. Deshalb dieser Hass dieser ganzen internationalen Plutokraten, der Hass dieser ganzen jüdischen Zeitungen, der ganzen Weltbörsen und die Sympathien all der in anderen Ländern, die ebenso oder ähnlich denken für diese Plutokratien. Weil wir aber das wissen, dass dieser Kampf doch letzten Endes ein Kampf um die ganze soziale Grundlage unseres Volkes, um die Substanz unseres Lebens ist und gegen diese Substanz gerichtet ist, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als gerade im Kampf für dieses Ideal uns selbst immer mehr zu diesem Ideal zu bekennen. Und hier ist auch das Winterhilfswerk, diese großartigste soziale Hilfs Einrichtung, die es überhaupt auf der Erde gibt. Sie ist auch das Winterhilfswerk eine mächtige Demonstration dieses Geistes. Es wird mir jeder zutrauen, dass wir das auch anders hätten lösen können. Wir hätten auf dem Steuerweg das ohne weiteres hereinbringen können. Es wäre nicht notwendig gewesen, diese riesige Organisation aufzubauen. Wir hätten das alles durch Beamte machen können. Aber selbst wenn finanziell das Ergebnis genauso groß gewesen wäre, ja meinetwegen größer, ideell, wäre dieses Ergebnis nicht annähernd an das herangekommen, das wir so besitzen. Denn es ist so, die freiwillige Organisation der Deutschen Volksgemeinschaft in ihrer praktischen Auswirkung. Eine Erziehung des einen, der gibt, aber auch eine Erziehung des anderen, der nun selber freiwillig diese Arbeit leistet. Denn es sind hier zwei, die ein Opfer bringen. Der eine, der das Opfer gibt und der andere, der dieses Opfer nun verwaltet, ehrenamtlich verwaltet. Dieses kleine Mädchen, das hier auf der Straße geht und einsammelt, unterstützt von all den anderen Berufen, die im Turnus diese Arbeit vollbringen, bis hinauf zu den Repräsentanten des Staates, der Wirtschaft, der Kunst und so weiter. Es ist eine praktische Erziehung zur Volksgemeinschaft hin. Und das ist das Entscheidende, meine Volksgenossen. Denn wir alle sind irgendwie belastet mit den Überlieferungen und so weiter der Vergangenheit, der Herkunft, des Standes, des Berufes und so weiter. Entweder wir schlagen Millionen Menschen tot, die unersetzlich sind in ihrer sonstigen nationalen Tätigkeit, in ihrer wirtschaftlichen Arbeit, weil sie noch nicht reif sind für eine solche Gemeinschaft, oder wir erziehen sie zu dieser Gemeinschaft. Das sind zwei grundlegende Gedanken. Der Nationalsozialismus hat von vornherein die Auffassung vertreten, dass jede Einstellung nur das Produkt der Erziehung, der Gewöhnung, der Vererbung ist. Also genauso wieder umerzogen werden kann. Denn das Kind, das heute in unserem Volke groß wird, wird nicht primär geboren mit irgendwelchen Vorurteilen standesmäßiger oder klassenmäßiger Herkunft. Die werden ihm erst anerzogen. Grundsätzlich schreit dieser Wurm zuvor genauso wie jeder andere. Es ist gar kein Unterschied unter ihnen. Erst im Laufe des Lebens werden ihnen diese Unterschiede durch ihre Umgebung künstlich aufobstruiert. Und das zu beseitigen, ist unsere Aufgabe. Wenn wir nicht verzweifeln wollen, am Aufbau einer wirklich organischen und tragfähigen menschlichen Gesellschaft. Die Aufgabe haben wir übernommen und beginnen diese Aufgabe nun auf allen Gebieten durchzuführen. Beim kleinen Kind bereits beginnen, sowie der Wurm so weit denken wird, dass man ihm die Differenzen des menschlichen Lebens anerziehen kann, beginnen wir mit der Anerziehung des Gemeinsamen. Und lassen dann nicht mehr locker. Und wenn auch der eine oder der andere erklärt, die Ergebnisse, ja, mein lieber Freund, wir haben ja auch erst seit wenigen Jahren angefangen. Erst in unserer Partei als Gemeinschaft und dann seit jetzt bald 8 Jahren im deutschen Volk. Eine kurze Frist, wenn du bedenkst, dass Jahrhunderte umgekehrt vorher wirkten. Aber im Ergebnis doch schon jetzt ungeheuerlich. Dafür sprechen doch diese gewaltigen Demonstrationen unserer Gemeinschaft. Das wäre doch alles noch vor 20 Jahren unmöglich gewesen. Vor 30 Jahren undenkbar. Und vor 40 Jahren hätte man es gar nicht gewollt. Das ist heute bereits eine reale Wirklichkeit. Und wir tun das auf allen unseren Gebieten. Wir erziehen die Menschen zu einer einheitlichen Lebensauffassung, zu einer einheitlichen, gleichmäßigen Pflichtauffassung. Und wir sind der Überzeugung, dass nach einem gewissen Zeitalter diese Erziehung die Menschen die Produkte dieser Erziehung sein werden. Das heißt, sie werden genauso dann die neuen Gedanken repräsentieren, wie sie heute noch teilweise die alten verkörpern. Das ist ein mühevoller Weg des Abschleifens und des Erziehens. Aber wir sehen es ja auch am Winterhilfswerk. Es macht Fortschritte. Als das erste Winterhilfswerk kam, liefen noch sehr viele in Deutschland herum, die sagten, wer kommt dort? Die so wie, na, Ludwig Schmidt, so. Ein Mann mit einer Büchse, also rechts um oder links um, oder irgend sogar eine dumme Bemerkung. Dass das so war und dass sich das gebessert hat, kann man ja daran ersehen, dass die Spenden immer größer wurden. Die Beharrlichkeit hat hier zum Ziel geführt. Allmählich hat selbst der dickfälligste Repräsentant alter Ordnung eingesehen, erstens einmal nützt es sowieso nicht. Sie kommen immer wieder. Und wenn die eine weg ist, kommt die nächste. Also es ist zweitens schon besser, ich nehme das nicht steckt an. Und drittens, na eigentlich, im Grunde genommen, es wird doch wirklich etwas geleistet. Was geschieht damit? Was haben wir damit in Deutschland für Wunden geheilt? Wo haben wir überall geholfen? Wie konnten wir den Menschen im Einzelnen unter die Arme greifen? Welche gigantische soziale Einrichtungen sind geschaffen worden? Glauben Sie, viele Menschen sind einfach zunächst aus Trägheit, aus Gedankenträgheit gegen eine solche Neuerung. Wenn Sie aber erst einmal sehen, was daraus wird, dann sagen Sie, na ja, Gott, da kann man natürlich auch etwas geben. Ich habe mir das so gar nicht recht gedacht. Ich habe mir das nicht so vorgestellt, dass das so etwas Gewaltiges wird und endlich, dass das die Folgen hat. Es sind natürlich doch wirklich großartige Taten, Werke, die hier vollbracht werden. Und ehe sich der Mensch überlegt, ist er selbst als starrköpfigster Repräsentant frühere Auffassung bereits auf dem Weg zum neuen Deutschland hin. Und umgekehrt, wenn Sie früher einem gesagt hätten, vor 30 Jahren, Herr, hier haben Sie eine Büchse, jetzt stellen Sie sich an eine Straßenecke und dort bitten Sie jetzt, dass Ihnen jemand etwas gibt für Ihre Volksgenossen, hätte der gesagt, was? Ich gebe selber etwas hinein, aber das können Sie von mir nicht verlangen. Ich bin der Herr sowieso oder ich bin das und jenes. Das kann ich nicht tun. Das fällt Ihnen überhaupt ein. Und außerdem, wie werde ich angeredet? Weiß ich, ob mir nicht einer vielleicht so etwas Dummes ins Gesicht sagt? Ja, der ist nicht gescheiter als der, der dieses Dumme sagt. Man muss die Menschen gegenseitig erziehen. Es ist sehr gut, wenn sie sehen, wie blöde manche Menschen oft reden. Das ist doch eine wunderbare Erziehung. Aber gerade dieses Werk hat jetzt in so wenigen Jahren schon gezeigt, wie bildungsfähig ein Volkskörper ist. Und wie sehr die Menschen am Ende doch gepackt werden von einer großen Idee, aber auch einer großen Arbeit, einer großen Leistung. Und wir packen sie ja von allen Seiten. Überall wird diese Erziehung durchgeführt. Weiß, wie oft man doch auch früher das Wort aussprach, das napoleonische Wort, dass jeder Soldat den Marschallstab, den Turnister, trage. Es war aber das wirklich nicht wörtlich zu nehmen, denn es war normal für einen Soldaten einst ja gar nicht denkbar, diesen Weg zu beschreiten. Das alles hat sich geändert, bis nach oben hinauf, denn einst der höchste Orden, nur sagen wir, einem Offizier gegeben werden konnte, dann kann ihn heute ein tapferer Unteroffizier oder Mann genauso tragen. Es ist eine Welt von Vorurteilen eingerichtet worden. Eine Welt von Vorurteilen. Und glauben Sie mir, es wird im Laufe der Jahrzehnte immer schöner werden, in diesem Staate zu leben. Immer größer werden die Aufgaben. Und an ihnen werden wir unser Volk immer mehr zueinander erziehen, in eine immer engere und innigere Gemeinschaft verwandeln. Und wenn dann noch ein paar, also unter keinen Umständen wollen, dann werden wir ihnen einmal ein Ehrenbegräbnis geben. Das sind die letzten Repräsentanten eines vergangenen Zeitalters und insofern auch vielleicht noch interessant. Aber die Welt, die Zukunft, gehört den jungen Völkern, die diese Fragen lösen. Und wir haben diese Lösung in Angriff genommen und lösen sie auf. Und das Winterhilfswerk, applaus, ist hier eine gewaltige Gemeinschaftskundgebung der Heimat. Angesichts der gewaltigsten Kundgebungen der Gemeinschaft unserer Front. Denn so wie dort ein Riesenkörper wohl organisiert seine Pflicht erfüllt, so steht zu Hause diese Heimat und ist zu gleichen Leistungen bereit und gewillt, zu jedem Opfer, das dieser Kampf um sein oder nicht sein unserer Zukunft uns auferlegt. Wenn ich daher nun noch einmal all denen danke, die im ersten Kriegswinterhilfswerk gegeben und sonst als Helfer mit tätig waren, dann bitte ich Sie zugleich alle, erfüllen Sie nun im zweiten Kriegswinterhilfswerk erneut Ihre Aufgabe. Die einen als freiwillige Helfer und die anderen als freiwillige Geber. Sorgen wir dafür, dass auch das erneut der Welt gegenüber sogar eine Demonstration wird unseres unlösbaren Gemeinschaftssinns, sodass sie endlich erkennen mögen, dass die Spekulation auf den Generalrevolution eine Idiotie ist und dass anstelle dieses Generals ein anderer General steht, der General der gemeinsamen Pflichterfüllung. Der uns alles ertragen lässt und der unser Volk stark sein lässt für alle Auseinandersetzungen und Entscheidungen der Zukunft. Auch damit hilft jeder Einzelne dann, den Willen unserer Feinde zu brechen, indem er ihm solche Illusionen raubt, seinen Teil beiträgt an der Ausweitung der Erkenntnisse und der Einsicht in und über unser Volk. Je mehr die andere Welt sieht, dass hier dieses große Volk eine einzige Gemeinschaft ist, umso mehr wird sie einsehen, wie aussichtslos ihr Beginnen ist, Menschen, die voneinander getrennt jeder ihres Weges gingen, die könnten sie brechen. 85 Millionen aber, die einen Willen haben, einen Entschluss und zu einer Tat bereit sind, bricht keine Geld.
Wir schließen die Kundgebung mit dem Bekenntnis zum Führer. Adolf Hitler, Sieg, Heil! Sieg, Heil!